Willkommen auf der Erde. Und willkommen bei den Rittern des Filmgenuss. Wir sind die verdammten Nerds und der Niklas lacht sich schon hier ins Fäustchen. Hast du es erkannt?
Nee.
Nein, du hast es nicht erkannt.
Nee.
Okay. Was war's denn? Das ist natürlich das wunderbare Will Smith-Zitat aus dem Film Independence Day. Nachdem er ein Alien in die Fresse geboxt hat, das wunderbar trashige Zitat, willkommen auf der Erde. Warum haben wir das ausgepackt? Der gute Roland Emmerich ist 70 geworden diese Woche. Yay! Happy Birthday. Neben Steven Gätjen, unser Mann in Hollywood, ne? Also der war schon immer irgendwie so unser Mann in Hollywood, ne?
Schon sehr lange auf jeden Fall.
Der Box-Office-stärkste deutschsprachige Regisseur. Ja.
Ich dachte erst krass, als du mir das gerade gesagt hast, aber dann wiederum, wer soll es sonst sein?
Wer soll es sonst sein, ja. Wolfgang Petersen vielleicht noch zum Teil, aber...
Er hat ja nur das Boot, oder?
Ja.
War er das? Ja, ne?
Ja, er hat noch, ich meine, war es in The Line of Fire, ein Clint Eastwood-Film.
Wolfgang Feder, hat er nicht auch dieses andere komische Ghost-Ship-Ding da gemacht? Aber das war doch auch kein finanzieller Erfolg, oder? Oder wer war das?
Nee, guck mal, Poseidon. Der hat Poseidon, der hat ja auch Troja. Ja.
Troja hat er auch.
Genau, oh, ja. Der Sturm.
Outbreak, den habe ich auch
genau,
schon.
Genau, Outbreak. Ja. Also ich mag schon seine Filme, sie waren aber wahrscheinlich nicht so die Box-Office-Hits wie jetzt ein Independence Day, ein The Day After Tomorrow, Stargate.
Ja, das stimmt.
Auch nicht unbedingt, aber ja, um mal nur ein paar der kultigen Filme von Roland Emmerich jetzt wiederum zu nennen. Ja, also Stargate mag ich schon sehr gerne. Hätte ich auch nichts gegen, wenn man da so ein bisschen die Lore, also wenn es mal ein Reboot, Remake irgendwie geben könnte, wenn man die Lore mal so ein bisschen zurückschraubt und sich nur auf dieses Stargate bezieht und dieses ganze Thema rund um, oh, wir haben hier was mythologisch, futuristisches irgendwie ausgegraben und es ist so irgendwie das Tor zu einer anderen Welt, ne, so ganz wortwörtlich quasi, ne, aber eben dann nicht. Wir connecten uns jetzt hier gleich mit anderen Kulturen und bringen das ganze Zeug auf die Erde und machen dadurch irgendwie das Ganze viel größer. Ich mochte das, als es noch so alles sehr geheimnisvoll war einfach, ne? Und nicht so, so krass, wie die Serie irgendwann geworden ist. Und ja.
Wurde dir etwa zu viel kaputt erklärt und so, oder?
Ja, es ist einfach riesig geworden, ne? Irgendwann, ich erinnere mich, irgendwann gab es einen imperatorartigen Antagonisten, der mit, keine Ahnung, 30 Sternzerstörern auf die Erde zugeflogen ist,
ja,
weißt
okay,
du so?
Ja, okay, nee, fair, ja, ja.
Und
bei manchen Franchises brauche ich das gar nicht, dass die so ausschweifend werden, ich weiß schon, was du meinst. Ey.
Der Film reicht mir schon. Ich war zwar auch Fan von der Stargate-Serie, aber der Film reicht mir eigentlich so mit,
Ja, ich check.
Und aber da auch besonders eher so der erste Akt, so bis sie dann quasi Kontakt zu den Leuten auf diesem anderen Planeten haben und so, das ab da wird's halt auch so ein bisschen trashig, so wie das ganze Ende von dem Film, aber nee, das ist auch eher das, wofür Roland Emmerich bei mir so ein Zeichen hinterlassen hat. The Day After Tomorrow kann man eigentlich auch noch ganz gerne gucken. Independence Day ist natürlich Special Effect technisch und auf diesem Katastrophen-Blockbuster-Film-Genre, klar, war das ein Meilenstein, ne?
Ja.
Und hat auch eigentlich immer einen besonderen Spot bei mir.
70 Jahre.
70 läuft. Jahre. Und er sieht noch so jung aus.
Echt jetzt?
Ja, ja, ich finde schon.
Ach so, okay.
Ja, jetzt ist die Begrüßung wahrscheinlich ein bisschen untergegangen. Also, aber wir können es ja einfach nochmal an dieser Stelle. Herzlich willkommen bei den Rittern des Filmgenuss. Wir sind die verdammten moin, moin. Nerds. An den Mikrofonen der liebe Niklas, Arthouse Tag. Otto.
Und mir gegenüber, sorry, der Blockbuster Babo. Genau.
Ja.
Ich muss übrigens, bevor wir weitermachen, nochmal eine kurze Fake News aus der Welt schaffen, die ich letzte Woche gestreut habe.
Aha.
Ich habe nämlich fälschlicherweise behauptet, als wir über Back to the Future gesprochen haben, ich habe den Film ja seitdem mal wieder gesehen, dass dieser Running Gag mit dem Ey, du feige Sau schon im ersten Teil aufgemacht worden wäre. Das ist tatsächlich nicht so. Nee, du hattest recht, das kommt erst im zweiten Teil und im dritten dann wieder.
Vielleicht hast du es verwechselt dadurch, weil im zweiten Teil passiert das ja tatsächlich bei, als der 1985er Marty McFly, der ja, wie erkläre ich das jetzt? Das sind ja beide von 85. Also der, der zurückkommt, um den Almanach zu finden,
ja.
Der wird ja auf der Tanzfläche, glaube ich, als feige Sau betitelt, ne?
Das kann sehr gut sein.
Kann das
ich
sein?
Habe mir vorgenommen, ich habe mir vorgenommen, die Filme jetzt mal wieder zu schauen, weil ich weiß sowas leider echt tatsächlich nicht mehr.
Aber es gibt die Szene im zweiten Teil. In einem Szenario, was eigentlich aus dem ersten stammt, ne?
Ah, so war das. Ja, okay, gut.
Oder nee, warte mal. Quatsch. Biff sagt es zu ihm in seinem Tower. Er sagt es kurz bevor er, glaube ich, die Hütte da verlassen will, ne?
Ja, ja, das auf jeden Fall.
Da sagt das doch zu ihm. Nee, dann
vergiss auf jeden Fall auch noch mal in irgendeinem Saloon im Wilden Westen.
Da auch, genau.
Ja. Du feige Sau. Ja. Sagt er im Englischen wahrscheinlich du Chicken, ne? Weil feige Sau gibt es ja im Englischen, glaube ich, nicht.
Ach, du Chicken, das chicken? Weiß ich gar nicht, ja.
Ja, ja.
Großartig. Ja, damit haben wir das ja auch klargestellt.
Hm. Jo.
Womit wollen wir starten? Wir haben ein paar News für euch. Wir haben Best of Cinema. Wir haben so ein paar Filme der letzten Wochen, die irgendwie so im Streaming als auch im Kino kamen. Zuallererst vielleicht das Aktuellste, was jetzt so ein bisschen überraschend kam, ist tatsächlich ein Toy Story 5 Trailer, ne? Der die Tage veröffentlicht wurde. Und
gestern, glaube ich. Also als zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, gestern.
Ach so, gestern sogar.
Für euch dann vorgestern.
Ja. So. Ich weiß gar nicht, ob es da Gerüchte gibt oder anscheinend kann Pixar sowas immer ziemlich gut geheim halten, ne? Da gibt es keine Leaks.
Für mich war das ein richtiger Shadow Drop. Ich habe davon vorher nichts mitbekommen. Nicht mal gerüchteweise oder so.
Ja, krass, ne?
Ja. Das ist so wie Eminem, ne? Der hat doch in seinen letzten Alben auch immer einfach so auf den Markt geworfen, ohne vorher da irgendwas anzuteasen oder so.
Ach, guck an, okay.
Ja, ja.
Ich habe das letzte Eminem-Album habe ich sogar ein bisschen reingehört, glaube ich. Das war aber nichts. Also es hat mich jetzt, da war jetzt kein, ja, es war einfach irgendwie kein Track dabei, glaube ich, der mich irgendwie dick abgeholt hätte.
Ja, sagen wir mal ehrlich, der hat seinen Zenit überschritten, seinen künstlerischen. Aber ist fair. Hat ja auch genug gemacht, der Mann.
Bist du Toy Story Fan?
Fan ist jetzt übertrieben, würde ich sagen, aber ich kann die Qualität der Filme auf jeden Fall wertschätzen. Weil guck mal, es ist irgendwie so, ich kann dir nicht erklären, warum. Die Filme sind an mir und meinen Schwestern, so als wir Kinder waren, immer vorbeigegangen. So, wir waren da nie im Kino oder so.
Ich habe
die dann erst wesentlich später alle gesehen.
Ich auch.
Ich kann dir gar nicht sagen, wie das kam, weil alle anderen Pixar-Filme haben wir irgendwie schon gesehen. Toy Story irgendwie.
Ja, same.
Nicht.
Ich hab irgendwie ein Social-Media-Posting dazu gesehen, dass so sinngemäß wurde irgendwie, oh, das kam jetzt aus dem Nichts und dann läuft so der Trailer und das Pixar-Logo und da dachte ich erst, es wäre irgendwie im ersten Moment, es wäre ein Sequel zu, was weiß ich, zu Oben oder zu irgendeinem Pixar-Film, der eigentlich Standalone war bisher.
Ja.
So, deshalb dachte ich so, oh krass, das könnte jetzt eine große Überraschung sein. Und ich war fest der Überzeugung, es wäre jetzt irgendwie, wie auch immer das gehen soll, ein Oben-Sequel oder so, ne? Und dann sieht man aber schon, ich weiß nicht, was man da als erstes gesehen hat, das Schwein, das Sparschwein oder den Aber jetzt ist es nun mal Toy Story 5 für den Juni 2026 angekündigt. Also, du hast jetzt schon gesagt, Shadow Drop, ne? Gleichermaßen überraschend kam, wie ich finde, ein Trailer zum neuen Antoine Fuqua-Film.
Gesundheit.
Fuqua.
Fuqua. Welcher Film ist denn das?
Der Michael-Trailer.
Ah! Ich habe jetzt gar nicht auf den Regisseur geachtet.
Ja.
Okay, ja. Antoine Fuqua.
Ja, dessen Filme ich ja eigentlich sehr gerne sehe. Ich mochte auch seinen letzten Film, den ich gesehen habe. Das müsste der, also für mich zumindest, das war dieser Emancipation, dieser Schwarz-Weiß-Film mit Will Smith, was eine Apple TV Plus Produktion war.
Ach, da ging es um Sklaverei.
Da ging es um Sklaverei, also
den habe ich gar nicht gesehen, ne?
Will Smith auf der Flucht. Es ist natürlich ein bisschen untergegangen, weil der Film, glaube ich, so eine Woche nach den Oscars irgendwie rauskam oder eine Woche vorher. Also die Oscars.
Nach Punchgate.
Nach Punchgate, genau. Und eigentlich wollte zu der Zeit keiner was von Will Smith wissen. Das war so, ja, so mieses, schlechtes Timing. Genau. Aber der Michael-Trailer, gefällt mir. Also so, wie die Musik auch schon so reingemixt ist irgendwie, das ist schon, das brodelt schon so ein bisschen in mir, sag ich mal, ne? Und ja, die bewegte Produktionsgeschichte, weißt du, was da so ein bisschen abgegangen ist?
Ja, sie mussten wohl, ich weiß jetzt nicht, ob es die zweite Hälfte des Films oder das letzte Drittel des Films war, auf jeden Fall komplett neu schreiben und reshooten, weil sie sich irgendwie scheinbar nicht mehr einig darüber waren, wie sie jetzt mit dem ganzen Gerichtsprozess von Michael umgehen wollen, ob sie das mit reinnehmen möchten oder nicht. Da gab es irgendwie Unstimmigkeiten. Ja. Deswegen mussten sie da große Teile der Geschichte nochmal wieder umwälzen. Ich weiß noch nicht, ob es da vielleicht irgendwie Reibungen gab mit den vermeintlichen Opfern, die da damals geklagt hatten oder nicht, aber irgendwas war da auf jeden Fall, ja.
Mit den Opfern, mit den Nachkommen von Michael Jackson selbst natürlich, ne, ich meine, es wäre sein Neffe, der hier Michael Jackson spielt, oder
ja, auf jeden Fall ein Blutsverwandter.
Blutsverwandter, der hier Michael Jackson spielt, Jafar Jackson, und ich gehe mal stark davon aus, dass die Jackson Family auch in irgendeiner Weise auf jeden Fall so Teil dieses Films ist, ne? Also als Produzenten, als Mitverantwortliche im Hintergrund und ähnlich wie beim Queen Biopic oder Queen Film, wo ja auch Queen selbst als Produzenten mit an Bord waren, ne? Also der Teil der Band, die es halt noch gibt. Und ich finde, das sieht man auch, ne? Also das ist derselbe Produzent, der ja hier Bohemian Rhapsody auch produziert hat. Das ist quasi das, dieselbe Crew. Und ich finde, das sieht man auch zum Teil irgendwie, ne? Also Look and Feel, es ist so irgendwie dasselbe Universe, könnte man meinen, ne? Das ist so dieselbe Welt, in der das spielt. Auch mit so einem Flug auf so ein Stadion irgendwie, ne? Das gab es ja auch im Trailer. Mhm. Und dir ist ein Detail aufgefallen, hast du mir eben gesagt. Was war das noch mit seinem Äußeren so ein bisschen?
Da gab es eine Szene in dem Aufnahmestudio und da fand ich, war seine Nase sehr prominent. Was in anderen Szenen im Trailer, die offenbar später in Jacksons Leben spielten, dann nicht mehr so war. Also ich glaube, sie werden da auch auf seine, ich nenne es jetzt einfach mal Eitelkeit, eingehen.
Ach, jetzt verstehe ich. Okay. Du meinst, es könnte sein, dass er so eine Prothese hat und dann später im Film ist die dann weg quasi. Okay.
Genau.
Ah, okay.
Ich wollte jetzt nicht seine biologische Nase dissen. Ja. Das ist so ein bisschen mit, wie hieß denn nochmal der Film über den jüdischen Komponisten?
Bernstein.
Ja, genau, Bernstein.
Bradley
Cooper, ja. Da gab es ja auch so viel Gerede über die Nase, über die Fake-Nase, die er da getragen hat.
Nose.
Naja.
Kein Nose-Shaming hier an dieser Stelle.
Nein. Aber prothetische Nasen spielen irgendwie immer eine Rolle.
Ja. Naja, zu der Bernstein Verfilmung.
Maestro hieß der
Maestro,
Film,
ja. Genau, ja, ja.
Genau,
ja. Ja, ich sag da mal nichts zu. Habe ich ja schon mal gesagt. Ja, ich finde Bradley Cooper und diese, so seine überambitionierten Oscar-Bite-Geschichte, das, ja, ist mir zu überambitioniert. So, ich habe es schon gesagt, ja.
Schon zu Oscar-Baity.
Zu Oscar-Baity, sein ganzes Auftreten und Vermarkten.
Ja.
7 Jahre.
Findest du, es hat so ein bisschen zu viel Main-Character-Energy, wenn ja. So ein Typ den Film Regie führt und ja. Das Drehbuch geschrieben hat ja. Und produziert und die Hauptrolle spielt.
Ja, und eine falsche Nase hat. Ja, das soll ja, da weißt du, das ist so zu offensichtliche Dedication irgendwie, ne? Dass das auch zu sehr in den Vordergrund rückt. Das ist nochmal was anderes, wie ich finde. So ein Gary Oldman, weißt du, der ist in voller Prosthetic-Maske irgendwie für Churchill und der spricht da halt auch nur drüber, wenn er danach gefragt wird, so, ne? Ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch gar nicht so sein Ding ist. Ich kann mir vorstellen, dass Gary Oldman schon gerne Churchill spielen wollte, weil das eine sehr schillernde, ja.
Der war schon, ja.
Wichtige
Persönlichkeit
des 20. Jahrhunderts, ne? Und
ja, das auch, ja.
Also so auch schicksalhafte Persönlichkeit irgendwo, ne? Ich weiß nicht, wenn es einen Churchill nicht gegeben hätte, wer weiß, wie irgendwie der Krieg ausgegangen wäre, ne? So. Also nimm nur eine Gleichung raus aus diesen 15 Jahren irgendwie des 20. Jahrhunderts, ne, dann wäre der Ausgang in Europa vielleicht auch ganz anders gewesen, so, ne, man weiß es nicht, aber
ja, voll. Der war schon sehr entschlossen, den Nazis die Stirn zu bieten, ja.
Und so ein Gary Oldman, ja, da wurde das ja alles nicht nur so irgendwie so auf seine Person irgendwie runter reduziert, irgendwie die ganze Vermarktung. So, da stand schon irgendwie der Film auch noch im Vordergrund und das Gesamtding. Ja, und bei Bradley Cooper habe ich immer so irgendwie dieses Geschmäckle, ja. Ja, aber ich muss echt sagen, also auf der einen Seite, Michael Jackson ist natürlich genauso wie Freddie Mercury, ne, das muss einfach ein würdiges, eine würdige Herangehensweise haben und ich bin schon sehr großer Fan seiner Musik, schon immer gewesen, aber ja, es gibt nun mal diese Vorwürfe, ne, des sexuellen Missbrauchs, des Kindesmissbrauchs und ja, ebenso würdig sollte man sich eigentlich auch dieser Thematik annehmen, und das nicht einfach nur so wegignorieren in einem Biopic. Deshalb, ich bin gespannt, wie auf das Thema dann doch noch eingegangen wird. Und wenn seine Familie mit drinsteckt in dem Film und es Thema in dem Film sein sollte, dann ist das ja wie so ein Zugeständnis eigentlich.
Kommt drauf an, wie man es angeht, würde ich sagen.
Also
ich meine, dieser Gerichtsprozess war Teil seines Lebens und dass du das in einem Film anbringst, heißt ja noch lange nicht, dass du eine Schuld eingestehst. Ich meine, es hat sein Leben ja extrem tangiert. So. Es könnte einfach nur die Auswirkungen auf sein Leben gezeigt werden. Aber ich weiß gar nicht, ob sie unbedingt darunter gehen wollten.
Ja, es gab halt noch viel mehr Vorwürfe, ne? Und auch Dokumentationen mit neuen und alten Opfern, glaube ich, ne? Diese, ich sage nur, diese Neverland-Doku.
Leaving Neverland.
Hatten wir hier, ich glaube, wir haben hier in einer der allerersten Podcast-Folgen hatten wir darüber gesprochen. Kann das sein?
Kann gut sein.
Dass du die gesehen hast?
Ich habe die gesehen. Vielleicht haben wir aber auch in dem Zusammenhang darüber gesprochen, dass damals schon die News aufkam, dass ein Film über Michael entstehen soll.
Kann sein.
Ich glaube, das war so ziemlich in den Anfängen unserer Podcasterei. Ja, ja.
Und man muss ja dazu, ich glaube, der Film, also der ist schon gut 2 Jahre in der Mache, ne? Also dieses erste Bild, das ist auch echt schon lange her, dass ich das gesehen habe.
Und auch da hatten sie schon lange dran gearbeitet. Ich habe gerade gelesen, die haben 2 Jahre lang gecastet, bevor sie sich überhaupt für Jafar Jackson entschieden haben.
Mhm, krass.
Die haben scheinbar nicht von vornherein gesagt, ey, wir wollen da unbedingt einen Blutsverwandten für haben, sondern haben scheinbar auch eine Menge andere junge Männer vorgeladen.
Ja.
Eingeladen.
Vor Gericht. Herr Anwalt, ey. Das Niklas will jeden vorladen, ey. Das
Du bist zum Casting vorgeladen.
Ja, aber ey, Jafar Jackson, ich bin gespannt, ey. Das sieht, also der ist cool irgendwie. Der sagt nur so zwei Wörter irgendwie, nennt hier Quincy Jones Q. Und ja, bin gespannt. Wer spielt? Ja. Kendrick Sampson spielt Quincy Jones. Und ich habe gesehen, Coleman Domingo spielt seinen Vater, Joe Jackson, ne?
Ach wow, okay.
Ja, das, also wenn man das so sieht, ne, klar, wer denn sonst? Also es passt halt, ne? Der hat ja auch immer so einen Schnauzer, Coleman Domingo, oder öfters mal, ne? Wen haben wir noch? Ach so, Miles Teller ist natürlich dabei. Der spielt einen gewissen John Branca, keine Ahnung, vielleicht ein Manager oder ein Studio. Ja, und Antoine Fuqua natürlich. Sehr gespannt, sehr gespannt.
Ja,
was daraus ich wird. Auch. Und ja. Jetzt noch ein kleiner Programmhinweis, mit der Hoffnung, dass bei uns auch natürlich startet. Für den 5. Dezember ist jetzt auch wie aus dem Nichts ein Trailer erschienen zu Kill Bill The Whole Bloody Affair. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie ob es das mal als Bootleg gab. Aha, guck mal an. Ich sehe gerade was Interessantes. Auf dem IMDb-Profil, das wollte ich nämlich gerade erzählen, als der Trailer rauskam, bin ich bei IMDb drauf, weil das Whole Bloody Affair, der Eintrag, den gibt es ja schon länger. Hier steht ja auch 2006 dabei, unrated. Und da stand aber meiner Meinung nach vor 3 Tagen noch eine Runtime von 4 Stunden und 7 Minuten. Und jetzt steht hier 4 Stunden 41.
Wow.
So, um mal die Leute abzuholen, nochmal ganz kurz, ne? The Whole Bloody Affair ist so quasi der inoffizielle oder Bootleg-Version von Kill Bill Volume 1 und 2, ne? Mit Additional Scenes. Und was hier jetzt auch angekündigt wurde für den 5. Dezember, ist eine Wiederaufführung, oder erstmalige Kino-Release von The Whole Bloody Affair. Und es soll eine neue Animationssequenz geben. Und diese Japan-Version, soweit ich weiß, entweder ist es diese Japan-Version oder diese Bootleg. Ich weiß nicht, ob es das gleiche ist.
Die Japan.
Ja. Ja, pass auf, dass diese ganze Szene, die ja in Schwarz-Weiß ist, mit den 88.
The Crazy 88.
Crazy 88, dass die dann quasi in Farbe ist, ne?
Ich habe das immer wieder von der japanischen Version gehört.
Ah, dann ist das die japanische nur, okay.
Ja.
Okay, nicht.
Ja, aber kann ja sein, dass das dann bei Whole Bloody Affair auch so ist.
Genau. Ja, das Poster, ich meine, das Spannende ist, das Poster ist ja in Schwarz-Weiß, ne?
Ja. Ja, ich meine, wir dürfen aber auch nicht vergessen, seitdem der Film rauskam, sind auch 20 Jahre vergangen. Selbst wenn das jetzt in Farbe wäre, wird der Film nicht mehr auf dem Index landen oder so. Ganz ehrlich, dafür sind auch Filme wie Terrifier 1 bis 3 uncut ins Kino gekommen. Also,
bitte. Meinst du, Tarantino hat das gemacht, damit der besser geratet wird, oder was?
So hieß es immer im Internet. So. Okay. Das ist so ein entschärfender Faktor gewesen. Guck mal, ganz ehrlich, Hitchcock hätte ja auch Psycho nicht in Schwarz-Weiß bringen müssen. Der hat auch vorher schon in Farbe gedreht. So. Ich glaube, auch das war genau damals der Grund dafür, dass er das gemacht hat.
Helfen wir mal kurz mit dem Rechnen. 1 Stunde 51 und 2 Stunden 17 sind wie viel? Sind 3 Stunden... Nee, sind 4 Stunden 7 ungefähr, ne?
Du wolltest gerade die einzelnen Teile zusammenrechnen.
Habe ich gerade gemacht, ja. Also 1,51. Also,
100 sind 237 Minuten, das sind 3 Stunden 7.
Nee, 137 Minuten sind das. Oder?
Also, Kill Bill 1 geht 106 Minuten, Kill Bill 2 geht 131, glaube ich.
Entschuldigung.
Das sind 237, das sind 4 Stunden minus 3 Minuten, 3 Stunden 57. So. Und falls er dann jetzt noch, also da müsste er aber schon sehr viel neues Material haben, wenn das auf einmal dann eine Dreiviertelstunde mehr wäre.
Nenn mich einen Lügner. Ich sage dir, ich habe hier 4 Stunden 7 gelesen vor 3 Tagen noch.
Ja, du hast doch sogar bei Telegram
ein Bild davon. Habe ich gepostet, ne?
Ja.
Ja, wunderbar, wunderbar. Siehst du, ey, das
in
ist...
In unserem Filmclub.
Ey, das ist krass. Das ist geil irgendwie, 4 Stunden 41. Das ist echt fett. Das könnte echt was bedeuten.
Aber es ist halt die Frage, ne, ob sie da wirklich noch so viel neues Material haben.
Hoffentlich nicht eine 30-minütige Anime-Sequenz, sondern noch ein bisschen neues Footage, was die beiden Filme verbindet, ne? Wäre schon geil. Vielleicht auch ein neues Ende, was irgendwie so auf den dritten Teil oder so hinweist. Ne? Das wäre natürlich auch nice. Ja.
Hier, ja. The Whole Bloody Affair, 4:07. Also, das war der Stand vom 8. November, wo du das gepostet hast. Ja. Boah, haben sie dich auf einmal noch irgendwie ein paar Minuten aus dem Ärmel gezaubert. Mal gucken.
Ja.
Hast du mal geguckt, ob Letterboxd den schon kennt?
Nee, das habe ich noch nicht geguckt. Aber ich wollte jetzt tatsächlich, willst du das nochmal checken? Oh. Weil dann komme ich nochmal, wenn der jetzt am 5. startet, weil ich habe ja, ich habe noch eine Frage an dich, dann kommen wir nämlich schon fast zum nächsten Thema.
Mhm. Also The Whole Bloody Affair, ne? Letterboxd sagt, der, seit 2006 gibt es den angeblich. Aber er steht hier auch gelistet mit 247 Minuten. Das wären dann 4:07. Okay, also wir wissen noch nicht genau, wie lange der Film werden soll und ob er in Deutschland startet.
Ja.
Aber gut, erzähl weiter.
Der muss ja, also der muss hier kommen. Wenn das wirklich so ein Ding ist mit ja, neuen safe. Extended,
auf jeden Fall.
Extended Content, das...
Ja, ja, das denke ich auch.
Also da käme ich mir schon echt ein bisschen verarscht vor, muss ich sagen.
Ja, und der wird auch wahrscheinlich kommen.
Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber für mich dann auch die Chance, endlich mal Kill Bill im Kino zu sehen.
Also als die rauskam, war ich irgendwie 11 oder so, deswegen ja, wird auch meine erste Chance.
Ja, siehst du, 2006, ja, ich war auch, ja gut, ich war 19 und sowas. Ja. Nee, Quatsch, ich war 19 so.
Mhm.
Aber trotzdem noch voll der Hosenscheiße. Also, hoffentlich nicht am 5. Dezember, weil ich habe vor, am 6. Dezember mich schon 12 Stunden ins Kino zu hocken. Und das, was du nämlich schon gesehen hast, Herr der Ringe, die Extended Editions. Und das heißt, wenn ich jetzt am 5. nochmal für 4 oder fast 5 Stunden ins Kino müsste, das wäre schon crazy Marathon, ne?
Ja.
Wobei, ich will noch mal ganz kurz noch mal eine letzte Sache hier zu Kill Bill. Only in Theaters December 5 in 70mm and 35mm. Okay, das heißt aber nicht, dass er nur am 5. läuft, sondern dass er da startet, oder? Oder heißt es?
Ich hoffe doch.
Ja.
Also ich. Ja.
Kann man hiervon nicht so ganz ableiten.
Weißt du, was geil wäre? Wenn du in Los Angeles lebst und du guckst dir den Film in Tarantinos Kino an,
das,
auf 70mm.
Das ist mein Ziel, ey.
Ja, Mann.
Also wenn ich mal in L.A. bin, ich gehe in dieses Kino rein und guck, was auch immer da läuft.
Auf jeden Fall.
Unbedingt.
Die verdammten Nerds müssen ja immer so eine Drehorttour nach L.A. machen,
ja,
und
dann
auch ins Kino gegangen.
Ja, Mann.
Hoffentlich ist es, obwohl, nee, jetzt haben wir Pulp Fiction schon im Kino gesehen, aber der zeigt ja auch andauernd seine eigenen Filme in diesem Kino.
Ja. Das gehört ja für mich immer irgendwie ein bisschen dazu, wenn ich auf Dreh bin, ne? Dass ich, wenn ich Zeit habe, gehe ich abends in ein Kino. Und ich war ja zuletzt in Mannheim und da war ich in 2 Kinos. Das erzähle ich aber in nächste oder übernächste Woche dann nochmal.
Ja.
Und wobei, jetzt gleich kommen wir ja schon zu Best of Cinema. Achso, nee, ich wollte dich noch fragen, wie war Herr der Ringe? Wie fandst du das?
Mega.
Mega.
Auf jeden Fall. Also die, aber ich muss tatsächlich sagen, mir sind zum ersten Mal Dinge aufgefallen, auf die ich vorher jetzt nie so krass geachtet habe. Vielleicht, weil ich mittlerweile anfange, mich anders mit Filmen zu beschäftigen. Mhm. Ja. Aber das, also es hat jetzt nichts daran gerüttelt, dass das für mich immer noch so 5 von 5 Sterne-Filmen sind.
Mhm. Wie viele Pausen gab es dazwischen?
Oh, ey, viel zu viel, Mann.
Ach, viel zu viele?
Viel zu viel. Ja. Also nicht während der Filme.
Raucherpausen sind noch geil dann.
Ja, aber die haben, also als ich in Marburg zum ersten Mal diesen Marathon gemacht habe, haben sie einfach den Abspann als Pause genutzt, was, sagen wir mal ehrlich, auch reicht,
weil es
sind 20 bis 30 Minuten je nach Teil so. Aber die haben dann, nachdem der Abspann durch war, nochmal eine halbe Stunde Pause gemacht. Also effektiv hattest du eine Stunde zwischen den Teilen und das war ein bisschen viel.
Warst du damals beim Marathon dabei, wo neben dir einer saß, der noch nie Herr der Ringe gesehen hat, ne?
Möglich.
Das hatte doch hier im Club, hatten wir doch damals diese Story irgendwie. Das,
also wir aus dem Club saßen viele da, aber da kannten wir uns alle noch nicht. Vielleicht hat es auch Ruben erzählt.
Ach so, okay.
Okay, ja, okay. Aber lustigerweise, ich glaube, dieses Mal saßen vor mir welche, die den noch nicht gesehen haben, weil okay, so als Teil 3 losging und die sich hingesetzt haben, habe ich so vernommen, dieses, oh, ich bin voll gespannt, was jetzt passiert.
Oh, krass. Oh, ich krieg Gänsehaut, ey. Ja. Ich habe auch schon so Bock drauf. Ich hatte auch schon vor 3-4 Wochen hatte ich Bock, irgendwie Herr der Ringe zu gucken. Ah, oh, es ist Weihnachten, jetzt ist wieder Herr der Ringe-Zeit. Ja. Okay, und die andere Frage, wie oft bist du eingeschlafen?
Ey, null Mal natürlich. Okay. Nee, wirklich, also mein einziges Problem war, so, das war gar nicht mein Problem. Die haben uns auch, also die haben nicht darauf geguckt, dass jeder da Rucksäcke dabei hatte. Ich glaube, die haben schon gecheckt, dass kein Mensch Bock hat, 12 Stunden lang Popcorn und Nachos zu fressen. Ja. Deswegen habe ich so ein paar kleine Energy-Drinks dabei. Mhm. Mein Problem war nur meine Knie, Alter, weil die Sitzreihen, die waren so eng,
okay,
dass ich irgendwann echt Probleme hatte mit den Knien. Also ich bin in jedem Film einmal kurz in der Hälfte, wo ich wusste, jetzt kommt eine langweilige Szene, bin ich aufgestanden. Also langweilig ist Herr der Ringe jetzt nicht, aber ja, weiß ich nicht. Beim ersten Teil war es zum Beispiel, als sie dabei Galadriel sind, ne, da dachte ich so, komm, das brauche ich jetzt nicht. Bin ich rausgegangen, um eine zu rauchen, aber nicht um eine zu rauchen, sondern um meine Knie einmal wieder durchzuölen, weil irgendwann war echt so, oh.
Ja, so geht's mir auch immer. Ich muss die Beine auch mal lang machen oder mich ein bisschen bewegen. Ja. Ich hatte zuerst, als ich zuerst die Buchung gecheckt habe, den Saalplanbelegung, habe ich erst in Saal 4, ne, du weißt, hatte ich erst ein Loftchair. Ich habe ich hab 2 Tickets gebucht, falls sich noch jemand findet, der Bock hat. Habe ich einen Loftchair gebucht, der im Mittelgang ist. Da kannst du ja die Beine lang machen, das ist geil.
Ja.
Das war aber dann, ich habe eine halbe Stunde später, dann waren diese Tickets leider weg. Und jetzt habe ich mir einen Loftchair gebucht, der ganz rechts ist, sprich am Außengang. Da kann ich dann auch mal aufstehen zwischendurch oder so, weißt du? Ja. Und stör keinen, wenn ich nach rechts einfach direkt weggehe. Und aber so viel zu den Kinoanekdoten. Nächste Woche sprechen wir über Eddington. Da war ich auf jeden Fall in einem sehr interessanten Kino. das werde ich hier auf jeden Fall noch erzählen. Und das soll auch nicht zu einem Shaming, sondern einfach nur eine ganz ehrliche Beurteilung abseits des Multiplex-Kinos.
Ja.
Und da fällt einem mal wieder auf,
wie viel Charakter Kinos haben können.
Ja, wie viel Charakter, wie sauber auch so ein Kino sein kann oder auch nicht. Und,
auch nicht, ja.
Genau. Jetzt war ich ja tatsächlich auch in Mannheim, da habe ich in einem Cineplex das Schweigen der Lämmer gesehen, zu Best of Cinema, ne, vergangene Woche. wie bei fast allen Best-of-Cinema-Filmen, also mit das beste Seherlebnis von Das Schweigen der Lämmer. Also der Film, der zieht, kann einen auch so richtig in seinen Bann ziehen, muss ich sagen. Und, und ich hatte den immer so als super, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen böser, als es gemeint ist, aber ich habe den immer als sehr langweilig inszeniert so in Erinnerung gehabt. Also der hatte nicht so viele, bis zu dem Zeitpunkt hatte er nicht so viele Auffälligkeiten in der Kameraarbeit, sage ich mal. Der war da schon sehr nüchtern, was die Bildsprache angeht, was überhaupt nicht stimmt. Also zum einen bin ich mir nicht sicher, ob das irgendwie eine Art 4K-Remaster war. Also es kam mir es kam mir viel strahlender, viel dynamischer vor, das Bild auf der Leinwand, als jede Version, die ich bisher zu Hause gesehen habe. Und ich habe den Film ziemlich sicher von VHS bis irgendein DVD-Rip von Festplatte bis hin zu Blu-ray, habe ich den auf vielen Formaten gesehen, die letzten 25 Jahre. Und jetzt eben auch im Kino und ich muss sagen, sehr, sehr schön, kräftig, strahlend, auch so die dunklen Szenen, sehr dynamisch, sehr schönes, tiefes Schwarz, ohne Gekrissel, ohne Rauschen und so, ne? Und was mir so besonders aufgefallen ist, es gibt viele Charaktere, auch so in Dialogszenen, die dann, du wirst wahrscheinlich direkt wissen, was ich meine, ne? Die so direkt in die Kamera gucken. Dass so eine bildfüllende Aufnahme vom Kopf ist, der Figur, Ich sag mal, so der erste Dialog zwischen Starling und Hannibal Lecter, ne? Du weißt, welche Szene, wo Hannibal Lecter einfach so straight in die Kamera guckt. Und er spricht aber mit Starling. Und dann ist so Umschnitt auf sie und bei ihr ist es genau das Gleiche. Und das ist auch irgendwie so ein Stilelement. Das habe ich vorher, oder so ein Bildspracheelement, das ist mir vorher gar nie so richtig, habe ich das nie so richtig zu schätzen gewusst oder habe es nie so richtig bemerkt, dass er, also eigentlich guckt er auch durch die Kamera durch. Und ich muss sagen, jetzt ist mir noch was aufgefallen, weil ich hatte tatsächlich in der Woche, wo der Film kam, ich weiß nicht, ob ich irgendwie einen Podcast gehört habe oder ob ich es irgendwo gelesen habe, auf jeden Fall, falls das da irgendwo genannt wurde, ich will jetzt keinen der Lüge bezichtigen, aber da hieß es dann tatsächlich, hat da einer erzählt, und das ist wirklich, das soll kein Vorwurf sein, vielleicht bringe ich auch irgendwas durcheinander, aber es hat einer erzählt, Anthony Hopkins würde nie blinzeln in dem Film.
Wrong.
So, und das
Myth busted.
Ja, und das glaube ich, das stimmt nicht. Das ist, also in der ersten Filmszene blinzelt er auch direkt.
Ach so.
Ja, okay. Sie schiebt ihm diese Akten durch, ne, durch diese Schublade. Und dann guckt er ja auch nach da unten und dann leckt ja so seinen Finger an und dann blättert er so um. Und dann guckt er sie so an und da blinzelt er ja. Er blinzelt dort die ganze Zeit. Also, vielleicht verwechsel ich auch jetzt was. Vielleicht ging es auch um was, um einen anderen Film. Aber ich bin der Meinung, also er blinzelt da ganz normal die ganze Zeit über. Ein Detail, was, also großartiger Film, ne, braucht man nicht viel sagen, ne, auf dem Horror-Thriller-Genre ist das halt so, ja, ist einfach ein großartiger Film, ne, zu Recht viele Oscars abgeräumt und sehr einzigartig eben, dass in diesen Main Categories einer der wenigen oder der einzige Film, ne, der so bester Film, bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin und so weiter, ne? Und lustig, auf jeden Fall lustige Beobachtung, kurz bevor es zu, ganz zu Beginn des Films, bevor es zu Hannibal Lecter geht, ne, Dr. Chilton. Das ist ja der Anstaltsleiter da, ne, wo Lecter einsitzt. Kurz bevor sie da diesen Gefangenentrakt betreten, zieht er auf einmal so ein Bild aus seiner Jackentasche von den Opfern von Lecter. Und da habe ich mich gefragt, warum rennt der Typ die ganze Zeit mit Fotos herum, um sie potenziell irgendwelchen Leuten zu zeigen, die kurz davor sind, Lecter zu besuchen, ne? So zur Abschreckung oder warum macht man das, ne? Ich weiß nicht, ob das so in der Filmlogik einfach untergehen soll oder ob das wirklich irgendeinen logischen Hintergrund hat. Ich dachte mir so, ja, okay, ist ein bisschen witzig eigentlich. Das hat mich so ein bisschen an Jungfrau 40 männlich sucht erinnert. weißt du, was ich meine mit diesem Ohr, mit diesem Gummiohr?
Ja.
Dass er dann auch in der, und er hat das ja, um irgendwie so Kinder so ein bisschen Spaß mit denen zu machen. Und dann sagt ja irgendwie, ich glaube, es ist hier der Ant-Man-Darsteller, er sagt ja dann so zu ihm, ja, wow, witzig, du läufst den ganzen Tag mit einem Gummiohr in der Tasche rum oder was, ne? So. Okay, du weißt anscheinend nicht mehr, was für eine Szene.
Nein, okay. Ich habe den Film schon länger nicht mehr
gesehen. Ja, okay, ich fand's eigentlich immer witzig, wie so, dass das ja die eigentliche Pointe ist, ne? So, dass einer kommt und sagt, okay, was bist denn du für ein Psycho, dass du mit so einem Gummiohr da rumläufst irgendwie. Naja, okay.
Okay. Das schweigende Dilemma.
Ja, das schweigende Dilemma.
Ein Beweis dafür, dass das Kino Filme auch in einem anderen Licht dastehen lassen kann.
Ja, schon. Unbedingt.
Jo.
Also es war auf jeden Fall sehr voll, ne? Das muss man auch sagen. Der Saal hat mich sehr gefreut. Aber ist ja bei Best of Cinema oft so, ne? Wenn der Titel echt so Legendenstatus hat, dann ist der Saal auch immer recht voll.
Das stimmt. Wie bei Herr der Ringe, da war es auch recht voll.
Ah ja, siehst du, hier die Vorstellung, wo ich jetzt gebucht habe, das ist auch schon relativ ausgebucht gewesen. Also ich musste da schon gucken.
Ja.
Danke an Arthur nochmal hier an dieser Stelle.
Ach, ist er auch am Start?
Nee, der hat darauf hingewiesen, so, ey,
ach so.
Ist schon recht voll, wenn man buchen will, sollte man buchen. An dieser Stelle übrigens alles Gute nachträglich. Arthur hatte nämlich gestern Geburtstag. Happy Birthday von mir. Von dir vielleicht
ja, auch. Ja, von mir natürlich auch, von uns. Von den verdammten Nerds.
Von den verdammten Nerds. Wäre witzig, wenn du jetzt stumm geblieben
wärst. Nee, ich gratuliere nicht.
Nee, aber du hast es auch, von den verdammten Nerds natürlich. Alles Gute.
Ja. Sehr treuer Hörer.
Ja. Und natürlich Filmclub-Mitglied.
Auch das, ja.
Ich glaube, der hat auch Schweigen der Lämmer gesehen, ne? Hat er doch gesagt, glaube ich, dass er den gucken wollte.
Stimmt, hat er ihn gesehen.
Cinema. Jetzt kommen wir tatsächlich, ich sehe, am Blick auf die Zeit, würde ich mal eine Sache, weil wir unser Hauptthema ja noch so ein bisschen, das kommt ja noch. Ich würde jetzt tatsächlich hier den einen Punkt streichen und würde gerne nochmal was zu... Also ich hätte mal eine Frage an dich. Was, wenn du an Albuquerque denkst, woran denkst du dann?
Breaking Bad natürlich.
Breaking Bad. Du warst selber schon mal da, ne?
Ich bin nach Albuquerque gefahren.
Ja.
Mhm. Woran sollte ich denken?
Nicht nur Breaking Bad, sondern auch
Better Call Saul.
Genau,
das Vince Gilligan.
Genau, Vince Gilligan. Und das Verrückte ist, seine neue Serie
spielt auch da.
Spielt tatsächlich auch da.
Ey, ohne Scheiß, ich habe gestern, glaube ich, ein Video von David Hein gesehen. Da habe ich nur einen Frame gesehen, wo sie da steht. Und ich dachte so, das ist doch Albuquerque. Aber ich schwöre, so war ich hier sitze, ich habe nicht nachgeguckt, ob die wirklich da spielt. Aber ich habe es direkt an einem Shot erkannt.
Das heißt, du hast das jetzt auch gerade erraten, oder was? Als du gesagt hast, oder also, ja. Nee, weil das klang sehr überzeugt schon.
Ja, weil, okay. Also ich war mir wirklich sicher von diesem einen Shot, aber ich habe es wirklich nicht weiter nachgeguckt, ob die da wirklich da gedreht haben.
Okay, cool. Ja.
Ja.
Also mir wäre es, glaube ich, weiß ich nicht, ob es mir direkt aufgefallen wäre, muss ich sagen.
Gut, aber ich bin auch irgendwie 200 Meilen durch die Stadt durchgefahren. Okay. Ne? Also ich habe da schon einige Ecken gesehen und irgendwie hat sich das einfach ein bisschen eingeprägt, wie es da aussieht bei mir.
Es wird eingeblendet in der ersten Folge tatsächlich. Da kommt dann so die Einblendung Albuquerque, New Mexico, was halt auch so ein kleiner, so ein kleines Easter Egg ist wahrscheinlich auch schon an
gut,
Vince möglich, Gilligan, ja. Breaking Bad Fans dann in dem Moment. Ja. Ne?
Mhm.
Also man müsste es ja auch nicht nennen.
Ja.
Und er hat es aber getan, was ich sehr, sehr cool fand. Und es sind zwei Folgen draußen. Die Serie relativ still und heimlich bei Apple TV Plus gestartet. Eine Sony Television, Picture Television Productions. Also es ist nicht nur ein reines Apple TV-Ding, sondern Sony. Und Vince Gilligan wieder am Start, Rhea Seehorn, der Star aus
Better Call Saul,
der meiner Meinung nach Emmy gesnappte Star.
Mm. Ja, sie war schon gut.
Sie war verdammt gut. Sie hätte, glaube ich, da, ich meine, die Jury hatte 6 Staffeln Zeit, ihr mal einen Emmy irgendwie zu gestehen. Weil ich fand sie, also wunderbares Ensemble Better Call Saul und sie ist halt auch so ein heimlicher Scene-Stealer hin und wieder neben Bob Odenkirk und logische Entscheidung, dass Vince Gilligan hier wieder auf Rhea Seehorn setzt, finde ich echt cool und diese Serie, die wo ich mir zwischenzeitlich, und ich will auch nicht zu viel verraten, ne, es ist ja eine, ich dachte nach dem ersten Trailer, es wäre eine Mystery-Serie. Jetzt entpuppt es sich eher so als Sci-Fi-Mystery. Wobei, ja, es bleibt weiterhin mysteriös.
Ja, ich hörte, dass Vince Gilligan wieder so ein bisschen zu seinen Akte X-Zeiten eher rübergeht. Mhm.
Aber tonal ist es nicht ganz Akte X. Es ist doch ein Ticken humorvoller, ein Ticken mehr mit einem Augenzwinkern. Und das ist so zwischenzeitlich in der zweiten Folge auch so ein bisschen meine Sorge gewesen. Ich frage mich jetzt, wie weit soll man gehen bei dem, was den Inhalt betrifft? Ich glaube, ich will da gar nicht zu viel zu erzählen. Nee, ich lasse das mal, weil das ist, macht schon Spaß, die ersten zwei Folgen. Dieses Auf und Ab von der Tonalität zu beobachten, in welche Richtung geht denn das jetzt hier? Und es ist auch alles so ein bisschen, also es ist aus der Perspektive von Rhea Seahorn erzählt und ihre Perspektive ist aber auch so ein bisschen eine spezielle, sage ich mal. Ne? Sie, also sie ist, wie soll ich sagen, ohne zu viel zu verraten,
Also ich habe nur gehört, dass die Serie wohl einen relativ unkonventionellen Weg geht, weil es wohl darum geht, dass Rhea Seahorn immer wieder von der Öffentlichkeit adressiert wird, aber die Serie macht nicht lange ein Geheimnis daraus, warum das so ist. So andere Serien würden so 7, 8 Folgen lang, da geht Vince Gilligan, wird direkt sagen, so warum das so ist, aber danach werden dann irgendwelche anderen Sachen passieren, aber die weiß ich jetzt alle noch nicht. Ich weiß nur, dass da nicht lange ein Geheimnis draus gemacht wird, warum sie adressiert wird von der Öffentlichkeit.
Also von der
Warum so eine Rede des Präsidenten im Fernsehen läuft und er direkt so auf sie zeigt und sagt so, ja, hier du, ne?
Ja, ja, das ist das, also wenn die Szene kommt, dann weißt du eigentlich schon Bescheid. Das ist auch alles in der ersten Folge schon tatsächlich, ja.
Und das ist ja eigentlich auch mal ein anderer Ansatz, ne? Eben nicht so lange so eine Geheimniskrämerei daraus zu machen, warum sie jetzt so im Fokus steht.
Ey, das ist so ultra kreativ, was da mit den Figuren gemacht wird. Und das ist so, nach zwei Folgen lässt sich das jetzt schwer beurteilen, aber das ist schon so eine krasse Metapher auf die Gesellschaft, auf die jetzige Gesellschaft, auf den Umgang mit Veränderungen und Interpretation von Zuständen, sage ich mal, ne, die unsere Gesellschaft bestimmen, also Krieg und Frieden. Nach zwei Folgen ist das schwer, da jetzt eine Gesamtbeurteilung abzugeben, aber das ist schon verdammt kreativ und es gab schon so 3, 4 Szenen, die sind sehr leise inszeniert, aber das sind so Lacher, so gute Ideen einfach. Ich habe mich echt kaputt gelacht. Also die eine Sequenz ist einfach großartig, was da in der zweiten Folge kommt. Das ist wirklich top-notch. Also wirklich, das, ja. Ich überlege gerade, wo ich sowas in der Serie zuletzt gesehen habe, dass ich dachte, wow, das ist so richtig ganz große Geschütze aufgefahren und genau die richtige Lösung gefunden, ne? So den richtigen Rechenweg angewandt.
Ja. Ja. Geil, ich hab Bock drauf. Ja. Muss da echt mal irgendwie reinschauen.
Vince Gilligan hat auf jeden Fall den coolsten Weg gefunden, irgendwie so, würde ich sagen. Also der hat da schon echt so sehr logische, kreative Ideen einfließen lassen, ja. Und spielt das alles sehr, sehr clever aus, ja.
Ja, geil.
Ich bin gespannt, wohin es hinführt, ja. Jeden Freitag. Freitags kommen da jetzt die neuen Folgen. 2 gibt es jetzt aktuell. Wenn ihr morgen anfangt, dann könnt ihr schon 3 Folgen gucken. Apple TV. Das heißt jetzt, glaube ich, nur noch Apple TV, nicht mehr Plus. Und genau.
Auch gut.
Jetzt bleibt nur noch unser Hauptthema sozusagen. Ne? Wie bist du, wir reden über The Perfect Neighbor. Wie bist du aufmerksam darauf geworden?
Das ist so im Laufe dieser Debatte über die Hafti-Doku gewesen. Da habe ich hier und da mal davon gelesen, da wurde einfach The Perfect Neighbor noch so als weiteres Beispiel genannt dafür, für diese Fragestellung, was Dokumentationen tun können oder sollten. Weil, ich meine, Hafti, Also ich weiß, dass die Kamera ihn schon in wirklich krassen Situationen zeigt, wo er wirklich völlig am Boden ist, obwohl er das ja auch selbst wollte. Aber auch bei Perfect Neighbor werden ja Situationen gezeigt, wo man sich fragen muss, ob das wirklich im Internet rumspuken muss.
Wollen wir, lass uns Spoiler. Wie sagt man? Spoilervoll. Spoilerhaltig.
Okay, Spoiler-Alarm.
Spoiler-Alarm, also mit Spoilern. Wollen wir darüber reden? Über The Perfect Neighbor?
Ja, klar. Why not, ja.
Okay, dann schaut euch die Dokumentation auf Netflix an und kommt gegebenenfalls nochmal zurück. Wir können auch jetzt erstmal grob erzählen und dann sagen wir, ab wann wir Spoiler... wie sagt man denn? Spoilerhaltig?
Spoilerhaltig, ja.
Ja, spoilerhaltig darüber sprechen.
Ja.
Also, The Perfect Neighbor ist eine Dokumentation aus dem Jahre 25, ne? Die ist aus diesem Jahr. Und ich bin tatsächlich aufmerksam auf diese Serie, will ich schon sagen, auf diese Dokumentation durch den eigenen Netflix-Trailer, der auf dem Dashboard, ne, wenn du Netflix startest, lief da der Trailer und da war da die Einblendung Winner, Best Directing, Sundance. Filmfestival. Ja. Und da dachte ich mir so, okay, interessant, das ist ja dann doch nicht so eine 0815 True Crime Netflix Verfilmung, sondern das ist anscheinend eine preisgekrönte Dokumentation, die hier irgendwie auch, keine Ahnung, ob Shadow dropped wurde, das ist ja erst seit dem 17. Oktober und ich wusste nichts darüber, hab das gesehen und dachte, okay, interessant, schalte ich mal rein, habe angefangen zu gucken. Und das Besondere an der Doku ist, ne, das ist fast ausschließlich Polizei-Bodycam-Footage, ne?
Ja. Also sehr viel anderes gibt's ja nicht.
Nee. Wie fandest du das? Und, also.
Also da muss ich mich jetzt selbst outen. Ich gucke mir ab und zu mal abends, wenn mir langweilig ist, so Videos an, ne, wo irgendwelche Leute in den USA verhaftet werden. Da wird ja auch dann meistens von diesen Bodycams da gefilmt.
Mhm.
Deswegen war mir das schon vertraut, diese Art und Weise des Schauens, sag ich mal. Und in diesem Zusammenhang mit dieser Doku, finde ich, ergibt es schon Sinn. Weil, sollen wir kurz die Synopsis geben?
Unbedingt.
Also es geht ja darum, dass sie nennen sie immer wieder Karen, ne? Die Leute da in dieser Nachbarschaft nennen sie immer Karen, also so eine richtige Karen, eben so eine US-Amerikanerin, weiß, weiblich, Mitte 50, lebt seit etwa einem Jahr in einer Gegend, in der vorwiegend Afroamerikaner und deren Familie leben. Und die Kinder dieser Familien, dieser schwarzen Familien, die spielen dann immer Football auf so einer Grasfläche, die direkt an das Haus angrenzt, in dem diese Karen lebt. Ja. Ja. Und die behauptet steif und fest, das sei ihr Grundstück, ihr Property. Wohingegen der andere Typ, der nebenan wohnt, der glaube ich sogar auch ein Weißer war, sagt so, nee, das gehört der gar nicht, das ist halt öffentlicher Grund und deswegen dürfen die Kinder auch da spielen. Aber die echauffiert sich so hart darüber, dass die Kinder da spielen und Spaß haben, dass dadurch so eine so eine Kette des Anbrüllens und so eine Spirale an Ärger entsteht, die dann so weit geht, bis tatsächlich dann eines Tages eine Person angeschossen von dieser alten Oma, von dieser Karen am Boden liegen, nämlich die Mutter einer oder mehrere dieser Kinder, die da immer spielen.
So ein handfester Nachbarschaftsstreit wird da
vom Zaun. Der ziemlich eskaliert ist.
Ja, der komplett eskaliert. Und also wegen jedem Pups ruft sie da die Polizei, ne? Und das zeigt das Bodycam-Footage. Ich glaube, so die erste Dreiviertelstunde geht es auch nur darum, ne? Dass mal so aufgezeigt wird, wie oft und sinnlos die Cops dahin gerufen werden. Und das ist so ein bisschen auch die Grundstimmung, die zu Beginn eben des Films so, glaube ich, auch transportiert werden soll, ne? Dass man mal sieht, okay, es gibt Leute, die nutzen die ganze Zeit so die Schutzmechanismen der Öffentlichkeit, sage ich mal, ne, indem sie ständig die Cops rufen wegen jedem Pups, weil sie sich in ihrem Recht oder in ihr, im Recht sehen und ja, vor allem eben so ein Nachbarschaftsstreit, das kann schon echt ekelhaft werden irgendwo, ne? Vor allem, wenn dann auch noch so, das wird ja in dieser Serie nie irgendwie ausgesprochen, aber wenn dann eben auch noch so rassistische Vorurteile da so mitschwingen. Denn diese Gegend ist schon, so habe ich es gedeutet, überwiegend so schon so ein Vorort, ne? Ist schon sehr schwarz, so von der schwarzen Bevölkerung besiedelt.
Sag ich ja, das macht schon so den Eindruck, als wäre es so ein Suburb, wo hauptsächlich Afroamerikaner leben, ja. Genau. Und sie wird dann auch so ein bisschen, von der Machart her, wird sie so ein bisschen wie so ein Alien aufgemacht. Also wirklich so, sie ist eine der wenigen Weißen in dieser Gegend und das spielt von Anfang an eine Rolle. Hautfarben spielen in dieser Doku von Anfang an eine Rolle.
Ja. Sie ist alleine stehend, ne? Und das hangelt sich eben so von Vorfall zu Vorfall, ja.
Ja. Da wird jetzt nicht jeder gezeigt, aber leuchtet immer wieder durch, dass sie wohl teilweise 3-4 Mal in der Woche da die Bullen angerufen hat. Und dann wird das zu Anfang immer, das springt so in, weiß ich nicht, ein, zwei Monatsschritten oder so. Also jeden Monat, jeden zweiten Monat wird dann da mal gezeigt, wie das da weiterging.
Ich glaube, am Ende wurden auch Zahlen genannt, ne? Glaube ich, bei der Gerichtsgeschichte auch, ne? Also, oh, jetzt haben wir schon fast gespoilert. Klar kommt das vor Gericht. Du hast es ja schon gesagt, es kommt zu einem Angriff, zu einem gewalttätigen Angriff. Und die Bodycam-Footage zeigt halt mal die Leute, die irgendwie, also die Eltern der spielenden Kinder oder die spielenden Kinder, wie sie von der Polizei befragt werden. Mal sind die Cops eben direkt bei ihr und befragen sie, wo ist denn jetzt heute das Problem, ne? Und und das spielt sich halt die ganze Zeit, es spielt sich so richtig hoch, ne? Also es wird es wird immer schlimmer. Wobei ich noch so nach einer halben Stunde war ich so in dem Film und dachte mir so, okay, wo führt das denn jetzt hin? Es wurde schon, also es war schon so kurz bei mir, kurz davor zu kippen, dass ich dachte, okay, es ist verdammt langweilig irgendwie. Ich hab's weil ich mir so dachte, okay, ich hab's verstanden. Die aus dem Nichts entfacht hier so ein Nachbarschaftsstreit. Und wenn es jetzt dabei bleibt, dachte ich mir so, okay, dann. Wo führt das hin? Soll es jetzt hier um Bodycam-Footage gehen oder ich meine, das klingt jetzt sensationsgeil, aber was soll denn jetzt noch passieren, dachte ich mir, ne? Was kommt denn jetzt noch?
Ja, also der Anfang zeigt das ja schon. Ja. Die Doku fängt ja an damit, dass sie ausrücken, weil da eine Frau angeschossen am Boden liegt und dann geht die Erzählweise noch mal so ein paar Monate zurück.
Ach, okay. Ja, ja. Nee, das habe ich gar nicht. Ja, ja. Ey, ich vielleicht auch geskippt oder so. Oder ich war mir noch irgendwie kurz was zu trinken holen, habe auf Start gedrückt oder sein, so. Ja. Das kann sein, dass ich das gar nicht hatte. Wer hätte es geahnt, ne? Dass in diesem Film, muss ich sagen, dass da Menschen sterben. Und die Mutter von 4 Kindern wird angeschossen und verstirbt dort tatsächlich. Und das Bodycam-Footage ist schonungslos, zeigt schonungslos weiter, was passiert. Und ich will das jetzt nicht so auf eine Szene runter reduzieren, aber fand ich schon sehr schockierend und weiß nicht, ob das unbedingt sein musste, zu zeigen, wie quasi Beamte und der Vater der Kinder, wie der denen sagt, dass die Mutter gestorben ist, ne? Dass sie es nicht gepackt hat. Und in mir brodelt es jetzt schon wieder. Also das war auch der Punkt, wo ich fast ausgemacht hätte. Da war ich schon echt.
Ist dir zu weit gegangen.
Das war schon echt heftig, ne? Und wir hatten es dieses Jahr schon oft mit heftigen Szenen, ne? Ich habe dir letzte Woche davon erzählt, ne, dass ich diesen Film gesehen habe und da würde ich auch so eine ja, eine Triggerwarnung.
Definitiv.
Ich glaube, es gab eine Warnung, bevor der Film losgeht. Ne? Das ist schon nicht ohne. Das ist schon wirklich nicht ohne. Das ist ein ganz anderes Level von Dokumentation. Ohne jetzt zu werten oder ohne zu sagen, okay, diese die Straftäterin, sage ich mal, ist ja eine verurteilte Straftäterin. Susan Lawrence, die von dir besagte Karen, ne? Weil Karen steht ja synonym für, als Karen werden weiße Frauen bezeichnet, die egoistisch, selbstgerecht und rassistisch eingestellt sind und minder privilegierte Menschen von oben herab behandeln, habe ich jetzt hier mal so eine schnelle Definition aus dem Netz. Ja, siehst du, da ist auch dieses Rassistische steckt anscheinend damit drin. Das war mir bisher nicht bewusst, muss ich sagen. Ich habe das immer nur so als Meckertante irgendwie so
Im Grunde ist es ja so, ne?
Es ist ja so und wie gesagt, das wird nie direkt ausgesprochen, aber man muss sagen, sie hatte eben diese Mutter durch eine verschlossene Tür erschossen. Sie hat gar nicht erst die Tür aufgemacht, also der Vorfall ist ja so, dass angeblich hätte sie eins ihrer Kinder attackiert, mit Rollschuhen nach dem Kind geworfen und daraufhin ist die Mutter dann eben durchgedreht, beziehungsweise völlig berechtigt hat sie sich gesagt, okay, ich gehe jetzt mal rüber und spreche mit der Frau. Und dann hat sie dann wohl geklopft, sie hat geschlafen oder auch nicht oder hat gewartet, man weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie spät das da gewesen sein soll. Auf jeden Fall ist sie dann hin und hat wohl geklopft, sie hat nicht aufgemacht. Und das, die einzige Reaktion ist dann die, dass sie durch die verschlossene Tür schießt. Also, und das dann mit Angst, mit panischer Angst begründet, ne? Und hier kommt ja dann eben wieder dieser, wie heißt es, Self-Defense?
Stand your ground.
Gesetz, das besagt, und ich glaube, das ist auch in jedem Bundesland, Bundesstaat anders, wird das definiert, ne? Quasi, dass du dein Eigentum oder deinen Wohnraum schützen darfst, ne, oder dich selber, aber das...
Ja, bei Gefahr.
Bei Gefahr, ja. Und ich glaube, dass, also darauf zielt das natürlich auch so ein bisschen ab, die Wirkung dieses Dokumentarfilms, ne, einfach mal ein bisschen zu sensibilisieren und zu sagen, guck mal, wohin das führt, dass Leute tatsächlich der Meinung sind, in einer Kurzschlussreaktion so zu entscheiden, ich schieße jetzt einfach unvermittelt durch die Tür durch, wer auch immer dahinter steht.
Ja.
Und sehe mich noch im Recht. Heftig, ne?
Ja, das ist auch krass. Ja.
Also ich muss auch noch dazu sagen, ich fand's krass, dass gleich zu Beginn ihr Name die ganze Zeit genannt wird. Sie wird unverpixelt gezeigt. Das deutet ja schon so ein bisschen darauf hin, okay, das muss ja einen Grund haben. Dass hier alle Beteiligten irgendwie oder die meisten Beteiligten unverpixelt und mit vollem Namen genannt werden. Und das hat eben was damit zu tun, dass sie diese Tat begangen hat im Nachhinein. Ne? Ja. Und da wird ja auch Footage gezeigt später. Siehst du, das ist ja das, es ist nicht nur Bodycam, es ist auch eben vom Verhör aus dem Verhör mit der Polizei und so. Man soll sich selber als Zuschauer einfach ein Bild davon machen oder davon, wie die Frau wohl tickt und wie sie eben argumentiert in so einem Polizeiverhör, ne? Ja. Dass sie einfach panische Angst hatte, ist ja so ihre größte Begründung dann. Das wiederholt sie ja immer wieder. Sie hatte einfach panische Angst und zum Glück, muss ich sagen, hört man so ein bisschen Menschenverstand bei den Cops da raus. Dass die halt sagen, ja, okay, aber dann kannst du doch noch immer nicht irgendwie ohne Vorwarnung auf Leute schießen, so, ne, die irgendwie hinter der Tür stehen könnten. Ja.
So. Ja, die, also die. Also das dauert so ein bisschen, bis sie dann festgenommen wird, aber nachdem das dann passiert ist, lässt da eigentlich keiner irgendwie einen Zweifel daran, dass sie verknackt werden wird für das, was sie da getan hat.
Ja, ich war mir nicht so sicher bis zum Schluss, ne?
Wirklich? Nee. Ah, okay. Na gut.
Wie hast du das empfunden? Hat dich das emotional aufgerieben?
Ja, total. Ja. Ich meine, du kannst ja Stress mit deinen Nachbarn haben, wie du willst, aber dass du einfach aus reiner Wut, ich meine, so hat das ja das Gericht da am Ende konkludiert, dass sie mehr aus Wut denn als aus Angst geschossen haben soll. Ja, einfach eine Mutter von 4 Kindern da abzuknallen, ja. Weil die irgendwie mal an die Tür geklopft hat, um zu fragen, warum sie ständig ihre Kinder anbrüllt. Das heißt, das hat ja im Grunde, haben sie ja im Grunde vor Gericht auch herausgearbeitet, dass die Abläufe, wie die Täterin sie da so dargestellt hat, so nicht abgelaufen sein können. Das fing ja schon damit an, dass sie irgendwie behauptet hat, ja, ich habe einen Notruf abgesetzt, danach war ich noch 10 Minuten in meiner Wohnung unterwegs und die hat nicht aufgehört, an die Tür zu klopfen und dann habe ich irgendwann geschossen aus
Angst. Ah, stimmt, das kann ja, man sondern auch, ja.
Der Notruf ging irgendwie bis 20.59 Uhr und um 21.01 Uhr hat sie auf sie geschossen. Also die ist im Grunde wahrscheinlich unvermittelt zu ihrer Waffe gegangen, ist zurück zur Tür und hat die dann abgeknallt. Also es ist schon krass. Ja,
stimmt. Das sollte, glaube ich, auch eher so ein Hinweis darauf sein, wie kalkuliert sie das dann doch sich da widersprochen hat irgendwo, ne?
Ja.
Das gar nicht dass sein schon, kann, ja.
Und dass sie schon irgendwie auch versucht hat, so ein bisschen so einen Vorfall herbeizuführen, bei dem sie dann sagen kann, ja, nö, stand your ground.
Ja, genau. Stimmt.
Ja, es ist, ja.
Diese Geschichte, also auch die Wahrnehmung, ne? Sie meint ja, nö, da ist ja viel mehr Zeit dazwischen vergangen. Und dann sagt der verhörende Polizist ja, glaube ich, auch noch so zu ihr, dass da sind irgendwie, das waren 90 Sekunden oder so, ne, zwischen dem ersten und dem zweiten Notruf.
Ja,
stimmt. Das war natürlich auch noch so ein Punkt, der ultra schwer wiegt.
Ja.
Ja, ist auf jeden Fall ultra schockierend, muss ich sagen, aber auch nicht weniger sehenswert deshalb. Klar, ich finde so eine Dokumentation ist fast schon wichtiger für die amerikanische Gesellschaft als für den Rest der Welt, würde ich sagen. Ich meine, jeder Schusswaffentote Zivilist ist einer zu viel und in den USA haben sie sehr viele von diesen Vorfällen und es müsste einfach nicht sein, wie viel Leid und Elend dadurch verhindert werden könnte, aber das
absolut.
Ist die aktuelle politische innerpolitische Lage lässt das, glaube ich, auch nicht zu, dass da jetzt groß Abhilfe geschaffen werden könnte in naher Zukunft. Was die amerikanische Gesellschaft angeht, bewegt sich gerade alles irgendwie in die entgegengesetzte Richtung. Man muss auch sagen, also diese Dokumentation, die ist auch relativ aktuell. Ich glaube, diese Vorfälle waren alle in 22 und der Prozess war erst letztes Jahr. Das ist nicht irgendwie 10 Jahre her oder so, das ist gerade mal 2-3 Jahre her, ne? Und
ja, die ist vor einem Jahr, glaube ich, dann verurteilt worden, ne? Ungefähr.
Ja, also ist auf jeden Fall lohnt sich da mal einen Blick zu riskieren und nur seid gewarnt, sehr, sehr schockierende ungeschönte Darstellung.
Total.
Was die Hinterbliebenen angeht. Und von so einem Mordopfer und oder ich weiß nicht, ist das Mord, ist das Totschlag? Keine Ahnung.
Das ist. Also sie haben es nicht als Mord abgetan, sondern als Tötung.
Ah, als Tötung, ja.
Totschlag.
Okay. Tötungsdelikt.
Ja.
Jetzt enden wir leider auf dieser sehr nachdenklichen, traurigen Note, aber so ist es nun mal.
So ist es nun mal,
Jetzt habe ich das vorhin Ah, nee, lassen wir das. Alles gut. Ich hatte noch einen kleinen Tipp, aber das spare ich mir für ein andermal auf.
Okay.
Genau. Natürlich haben wir auch die Haftbefehl-Doku gesehen, aber mit Blick auf die Zeit haben wir das jetzt einfach mal geschoben. Vielleicht sprechen wir mal zu einem anderen Zeitpunkt noch darüber. The Perfect Neighbor war jetzt irgendwie ein bisschen, ja, nicht wichtiger, aber genau, das lag, glaube ich, uns beiden auf dem Herzen, darüber zu sprechen.
Ich hatte die Hafti-Doku auch noch gar
Ach
nicht
so,
gesehen.
okay.
Das muss ich dann noch nachholen, genau.
Genau, vielleicht werden wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal darüber sprechen. Nächste Woche freue ich mich auf jeden Fall. Da werden wir über Eddington sprechen, den neuen Ari Aster-Film. Niklas
Jo.
wahrscheinlich auch.
Ich auch,
Also du
ja.
freust dich.
Ach so, ja. Ja, ich spreche auch mit und ja.
Genau.
Mal gucken, was wir da so konkludieren.
Mal gucken, was wir da so konkludieren. Genau, das ist auf jeden Fall schon mal gesetzt. Also freut euch drauf und genau, bis dahin haltet die Ohren steif, hört wie immer auch mal bei A42 rein und beim unserem YouTube-Channel der verdammten Nerds. Niklas ist sehr fleißig am Content produzieren. Aktuell laufen ja
Yes.
die Stranger Weeks.
Jo. Schaut da auf jeden Fall mal rein.
Genau, was wir ja auch mit dem Start der neuesten Staffel Ende des Monats mit einem Podcast krönen werden, der sich jetzt nicht nur um Stranger Things dreht, aber ja, ich denke schon einen relativ großen Teil einnehmen wird.
Ja.
Genau. Und ja, bis dahin,
Ja,
wie
sag
du
ruhig.
immer so schön zu sagen pflegst.
Viel Spaß beim Film- und Serienschauen. Zu Hause und im Kino. Und einen guten Ritt.